39,6.
40,1. Ja, wie? Habt jetzt auch noch Fieber oder was?
Nö, wir diskutieren nur ein neues Wertungssystem. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gamers Globaleser, und herzlich willkommen zu einem weiteren Montagmorgen-Podcast.
Genau. Guten Morgen.
Ja, genau. Das war der Christoph und
ich. Du bist der Benjamin.
Genau. Ja, Christoph, es liegt eine krankreiche Woche hinter uns.
Ja, krankreiche Wochen fast schon. Ne? Also bei mir war es 1,5 Wochen lang, dass ich eine richtig fette Grippe hatte. Und nicht richtig gearbeitet habe in der Zeit. Aber mittlerweile geht es wieder besser und ich glaube bei dir auch, oder?
Ja, ja, noch ein bisschen geschlaucht von der Erkältung, aber ja, das wird sich mit der Zeit geben. Ich meine, ich muss ja zumindest diese Woche auch noch nach Paris, das wird auch nochmal schön anstrengend. Von daher, keine Ahnung, ich glaube, mein Flug geht um 7.10 Uhr.
Oh, ja, das ist ganz toll in München, weil mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das die Hölle, früh morgens dahin zu kommen. Also 7 Uhr, da darfst du bestimmt 5 Uhr losfahren oder so, ne?
Ja, ich habe es noch nicht genau nachgeguckt. Ich glaube, beim letzten Mal war es genauso früh, aber das kommt hin. Also so mit einer der ersten S-Bahnen, die überhaupt in Richtung Flughafen fahren, werde ich dann nehmen müssen. Und ja, keine Ahnung, so 4 Uhr aufstehen, das kommt schon hin.
Ja, nee, ich hatte einmal wirklich das Richtige losgezogen beim Fliegen hier in München. Da ging mein Flieger um 5:45. Da musste ich wirklich morgens die allererste Bahn nehmen, um 4:15 oder so. Und habe es gerade so geschafft, rechtzeitig am Flughafen zu sein.
Ja gut, dann fahren ja doch noch ein paar Bahnen vorher, aber trotzdem, früh fahren werde ich trotzdem müssen und ja, weiß ich nicht, also es gibt schönere Flughäfen als Charles de Gaulle. Oder wie heißt er vollständig? Charles-André-Joseph-Marie de Gaulle.
Was du wieder weißt für ein Quatsch, also ernsthaft.
Helmut Josef Michael.
Keine Ahnung, ich war ja vor zwei Wochen, zwei Wochen zum ersten Mal am Charles de Gaulle Flughafen. Ja. Bisher hat es mich ja immer nur nach London verschlagen und jetzt das erste Mal nach Paris vor zwei Wochen, ja.
Aber es gibt noch einen Charles oder einen Charles, wo ich die sämtliche Vornamen weiß.
Ja, komm, raus.
Charles Philip Arthur George. Wer könnte das wohl sein? Das ist natürlich Prinz Charles. Also das heißt, ist er eigentlich noch Prinz Charles oder wir müssen auch als Prinz Charles gelten, auch wenn er übersprungen
wird bei der Thronfolge, ne? Er ist noch, also heute Morgen wurde er noch Prinz genannt in der Tagesschau, weil jetzt irgendwie Trump seinen Besuch bei ihm angekündigt hat oder nächste Woche irgendwann, ich weiß nicht.
Ja. Aber der hat irgend so einen komischen Pilz unter den Fingernägeln, ne? Der hat immer so gelbe Fingernägel. Uah. Ja, aber er hat ja auch nicht das hübscheste Gesicht, von daher, ja, so ist das halt. Aber lass uns zu wichtigeren Themen kommen, nämlich zu Computer und Videospielen und allem drum und dran.
Natürlich viel wichtiger als Weltpolitik, aber gute Idee, ja.
Ja, natürlich, ich meine, man muss Prioritäten setzen. Von daher, ja, gibt es irgendwas, was du zuletzt noch gespielt hast?
Oh ja, da wäre unter anderem Resident Evil, das spare ich mir jetzt erstmal auf, weil das werden wir nachher in unserem Thema der Woche ein bisschen genauer besprechen. Und dann wäre da natürlich Final Fantasy 15, das ich mal etwas weiter gespielt habe, bin mittlerweile im 5. Kapitel angekommen und der Bosskampf am Ende von Kapitel 4, ja komm, das spoilere ich nicht wirklich etwas, ich sag nur Titan, der war wirklich cool. Also auch wenn ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, was ich da überhaupt mache, aber nö, der war schon richtig toll inszeniert, der hat Spaß gemacht und kam gut rüber. Und dann habe ich noch gespielt Battlefield 1, da wollte ich endlich mal meinen Sniper-Klasse, also die Scout-Klasse auf Rang 2 bringen für das Achievement, damit ich das auch mal abgehakt habe, weil Scout spiele ich normalerweise gar nicht. Und habe dann mal die Gelegenheit genutzt, den neuen Modus auszuprobieren namens Back to Basics, zurück zum Wesentlichen. Das ist im Grunde ganz normaler Eroberungsmodus, Conquest-Modus, allerdings mit zwei Änderungen. Und zum einen sind nur Repetiergewehre erlaubt. Das heißt, dass nach jedem Schuss halt nachgeladen werden muss. Also automatische Waffen sind komplett verbannt worden aus diesem Spielmodus. Und nicht dabei sind Fahrzeuge, nicht aller Art. Transporter und mit normalen Geschützen drauf sind schon dabei. Nur Flugzeuge und Panzer, die sind halt bei Back to Basics auch nicht dabei. Und das verändert das Spielgefühl schon Ja, enorm, würde ich sagen. Also, dass keine Panzer dabei sind, klar, dadurch viel weniger Action in Sachen Zerstörung von Gebäuden und so. Aber auch die Gefechte spielen sich jetzt, ja, ich will nicht sagen taktisch, das auf keinen Fall. Also, es ist schon noch ein richtiges Actionspiel, aber ja, sie laufen schon ein wenig langsamer ab, weil man halt ja, keine Automatikwaffen hat. Sollte sich eigentlich von allein erklären. Gefällt mir. Was mir dabei nicht gefällt, ist, wie es eingebunden wurde. Und zwar findet man diesen Modus wie auch dieses Line of Sight und Fog of War. Das sind auch zwei Custom-Modi. Die findet man halt nur versteckt irgendwo im Spiel. Und das führt dazu, dass zumindest auf der Xbox One die Server nicht immer ganz voll sind. Also dann spielt man oft nur 25 gegen 25. Und wenn die Maps auf 32 gegen 32 ausgelegt sind, dann merkt man das schon. Warum sie diese Modi nicht halt direkt auch wenn sie nur temporär dabei sein sollen, zumindest in den Serverbrowser mit einbauen und direkt in diesen Schnellstartmodus einbauen, dass halt jeder die Modi sieht, ja, werde ich wohl nicht ganz kapieren. Aber ja, kann ich jedem nur empfehlen, der den Eroberungsmodus mag, auch mal dieses Back to Basics sich genauer anzuschauen.
Also gibt es jetzt nur keine vollautomatischen Waffen oder gibt es auch keine halbautomatischen?
Nur Repetiergewehre.
Das, also nur. Wirklich nur, okay, also auch keine halbautomatischen Waffen. Gut, ja, keine Ahnung, also Battlefield habe ich nicht mehr gespielt. Ich habe tatsächlich auch eher so ein bisschen nochmal die kleineren Sachen. Ich habe mir dieses komische iZombie gekauft. Das ist ganz lustig. Also es war im Angebot irgendwie im Sale für 4 € oder sowas. Keine Ahnung, das ist halt so ein wie soll man es nennen? So ein Puzzlespiel im Prinzip letztlich. Du bist halt irgendwie so ein Zombie, der andere, ja, der Zivilisten und auch Soldaten dann zu Zombies infizieren kann. Die folgen einem dann und die kann man dann halt auf seine Gegner hetzen. Und das muss man halt in einer bestimmten Reihenfolge auch machen, weil die Soldaten einen natürlich ansonsten zu schnell über einen Haufen ballern und ähnliche Sachen. Das ist auf jeden Fall ganz witzig, aber ja, viel mehr als die 4 € ist es dann auch tatsächlich nicht wert. Ja, ansonsten, keine Ahnung, ich habe tatsächlich auch nochmal irgendwie ein bisschen Dark Souls 3 gespielt, aber nicht so wahnsinnig viel. Und irgendwie habe ich den Bosskampf, den ich noch machen wollte, den habe ich irgendwie nicht gebacken gekriegt, den habe ich so oft versucht. Erstaunlich, aber es war nicht Aldrich, also es war auf jeden Fall jemand anders. Und ansonsten, ja, Resident Evil 7 habe ich tatsächlich auch nochmal ein bisschen gespielt, aber ja, wie gesagt, da werden wir ja später auf jeden Fall nochmal ja, genauer zukommen. Und ja, den Rest, den spare ich mir tatsächlich mal, denn viel mehr freue ich mich sowieso auf das, was auf uns zukommt jetzt in den kommenden Tagen, beziehungsweise sogar heute schon. Und zwar bekommen wir ja Besuch vom...
Halt! Da kommt eine Userfrage vorher. Da kommt eine Userfrage als erstes. Und zwar von Schlammonster. Ron Gilbert und Co. kommen Ende Januar nach München, um Thimbleweed Park vorzustellen. Haben die sich schon bei euch gemeldet oder geht ihr zum Trifft den Entwickler-Event? Jetzt darfst du.
Ja, also die Frage muss man natürlich sagen, weil letzte Woche der Podcast ausgefallen ist. Die ist ja schon ein bisschen älter, aber ja, Ron Gilbert kommt natürlich zu uns, so wie das auch bei The Cave zuletzt der Fall war. Wobei da ja Sega der Publisher war und in dem Fall jetzt, ja, gibt es ja tatsächlich in dem Sinne keinen Publisher. Also außer halt bei der Xbox One-Version, da wird Microsoft halt noch ein bisschen Geld gegeben haben, dass Ron Gilbert und Co. dann ganz gut gebrauchen können. Ja, da wird es natürlich auch einige Sachen bei uns geben. Neben einer Vorschau zu Thimbleweed Park wird es natürlich auch ein Interview geben und vielleicht ja auch noch irgendwas anderes.
Ja. Dann geht es aber auch gleich in den nächsten Tagen weiter. Ich werde mir unter anderem dem Sabotage-DLC für Call of Duty Infinite Warfare anschauen. Da werden ja die obligatorischen 4 neuen Karten für den Multiplayer-Modus dabei sein, aber auch eine neue Karte für den Zombies in Spaceland-Modus. Den haben wir noch gar nicht so richtig vorgestellt jetzt bei Infinite Warfare. Ist also die ideale Gelegenheit. Geplant ist außerdem auch noch ein langer Lästert in Videoform, genauso wie die Monatsvorschau von Jörg, also Jörg spielt. Conan Exiles wird jetzt morgen in den Early Access gehen, wenn ich richtig informiert bin. Und dazu machen wir eine SDK mit Jörg und Heinrich und natürlich die Yakuza Zero-Reihe. Mittlerweile 3 Folgen draußen, in Kürze steht die 4. Folge an. Ja, damit wird es natürlich auch weitergehen. Ihr dürft natürlich auch weiter spenden für neue Folgen. Und was wir noch geplant haben, ist einen Indie-Test für diese Woche.
Ja, und möglicherweise wird es von dem, wo ich in Paris sein werde, das kann man schon sagen, das haben sie öffentlich in der Pressemitteilung gesagt, das ist das Line-Up-Event von Focus. Ja, und da muss man halt mal schauen, ob es da irgendwelche Berichterstattungsembargos gibt, die vielleicht erst nächste Woche liegen. Aber falls dem nicht so ist, dann kommt dann natürlich auch dazu diese Woche noch der eine oder andere Artikel. Ja, ansonsten würde ich sagen, kommen wir einfach mal zunächst zum Thema der Woche.
Ja, das wäre...
Ja, und unser Thema der Woche ist natürlich nicht Resident Evil 7, sondern tatsächlich ist es Resident Evil 7 nur indirekt. Denn wir wollen uns natürlich darüber unterhalten, ob PlayStation VR bzw. VR im Allgemeinen damit oder im Zusammenhang damit vielleicht endgültig der Durchbruch gelungen ist oder vielleicht auch doch nicht.
Ja, oder gelingen könnte. Also erstmal zur Lage, ich spiele, also ich bin noch nicht ganz durch Resident Evil 7, aber ich habe es bisher ausschließlich in VR gespielt, mal ganz kurz in den normalen Modus reingeguckt und ja, ich kann nur sagen, ich bin schlichtweg begeistert. Also ich habe jetzt einiges mittlerweile an VR ausprobiert, aber was die bei Resident Evil 7 da aufs Parkett legen, das ist schon gigantisch. Die Immersion ist absolut gelungen. Ich habe es auch nach Stunden noch nicht, mich so ganz daran zu gewöhnen. Also in jedem Horrorspiel, ob es jetzt Dead Space oder Outlast ist, hat man irgendwie so nach 2 Stunden, wenn man einmal in der Spielmechanik richtig drin ist, dass man so, ja, so abgebrüht ist irgendwie, dass man halt weiß, okay, jetzt gehe ich um die Ecke, da kommt der nächste Jumpscare. Man weiß halt schon vorher, dass man ein bisschen angespannt sein sollte, dann erschreckt man sich nicht so. Und das versuche ich halt in Resident Evil 7 VR auch, aber es mag mir einfach nicht gelingen. Also jetzt gestern erst wieder die Stelle, ja, ich sag nur Fenster, da bin ich so zusammengeschrocken. Das wäre mir ohne VR garantiert nicht so passiert. Jetzt weiß ich von dir, Benjamin, du bist nicht ganz so begeistert von dem VR-Modus in Resident Evil 7.
Ja, was heißt? In Teilen finde ich den schon sehr begeistert. Das macht natürlich schon, ist schon eine sehr beeindruckende Szene, beispielsweise, wenn du im Nahkampf mit einem menschlichen Gegner bist und der versucht dann mit dem Messer auf dich einzuhacken oder so. Das ist schon ja sehr beklemmend, sehr bedrückend, sehr intensiv und man geht dann auch entsprechend richtig mit. Aber also auf Dauer, muss ich ganz ehrlich sagen, sind einfach die, wo du von der tollen Immersion sprachst, die finde ich eben, die ist auf Dauer überhaupt nicht gewährt, weil da ja ständig diese Schwarzblenden kommen bei jeder Animation und wenn du irgendwo runterstürzt und wenn du aufstehst, wenn du irgendwo hochkletterst, wenn der Charakter sich im Rahmen von einer Zwischensequenz einmal kurz zur Seite und wieder zurückdreht. Und das zerstört bei mir die Immersion, aber sogar richtig heftig.
Echt? Und das stört mich komischerweise so gut wie gar nicht.
Ja, also wie gesagt, also mich stört das ganz einfach, weil einfach was fehlt. Also woher soll diese Schwarzblende herkommen? Da habe ich eher so das Gefühl, da ist kurz PlayStation VR ausgefallen. Aber ich weiß natürlich, dass es eigentlich eine Schwarzblende ist, womit die verhindern wollen, dass irgendwelchen Leuten, die es nicht vertragen, schlecht wird. Das mag ja sogar den Großteil betreffen. Ich finde es aber halt einfach nicht schön, dass sie das nicht optional anbieten, dass man diese Animationen im VR-Modus nicht überspringt. Denn sie bieten ja auch an, dass ich mich frei im Raum bewegen kann. Ich darf die Bewegungsgeschwindigkeit anpassen und so weiter. Und damit habe ich zum Beispiel überhaupt kein Problem. Also das habe ich sogar eine Viertelstunde oder so am Stück im Stehen gespielt und das ist kein Problem.
Ach, du hast im Stehen gespielt? Nee, ich spiele es wirklich nur im Sitzen.
Ich habe es ja auch, ich habe das mal ausprobiert, um zu sehen, wie das auf mich wirkt. Aber das ist eine Frage der Eingewöhnungszeit. Also nach die ersten paar Minuten, das ist in Rise of the Tomb Raider im Prinzip ja auch so ähnlich gewesen bei mir. Wenn du da auf die freie Bewegung umschaltest, dann es fühlt sich erstmal ein bisschen komisch an. Mhm. Aber nach 2, 3, 4 Minuten geht das. Ne? Und ich habe das auf voller Bewegungsgeschwindigkeit und auch die Kameradrehung und solche Sachen auf höchster Stufe. Da kommt halt so ein bisschen, also es wirkt so ein bisschen wie Tearing. Ich weiß gar nicht, ob wirklich Tearing drin ist. Aber weiß ich nicht. Das ist mir tatsächlich angenehmer. Das ist jetzt ein Einschub, der hat mit VR nur begrenzt was zu tun, weil ich finde halt auch tatsächlich, dass doch sich bestimmte Sachen, also hier von wegen mit Jumpscares und sonst irgendwas, sich dann in Resident Evil 7 doch ein Stück weit dann eben abnutzen. Aufgrund aber spielmechanischer Sachen, also zum Beispiel eben die Safe Houses. Hm? Also ich weiß, wenn ich zum Safehouse hetze, da dann bin ich in Sicherheit, da kommen wir keiner hinterher. Irgendwann weißt du, dass es keinen Gegner-Respawn gibt, keinen ständigen so weiter. Also da verliert es sich schon. Und um eine Szene zu nennen, wo das halt auch in VR gegebenenfalls ein ziemlich gravierender Nachteil ist, wenn du, ja, ich denke, das kann man nennen, das ist ja noch relativ am Anfang, man muss da durch ein halshohes Wasser durchwarten. Mhm. Und da blubbert es halt so ein bisschen und da kommt irgendwann was nach oben. Und wenn du Pech hast in VR, siehst du das gar nicht.
Weil du gerade in die andere Richtung guckst, oder was?
Nicht nur, weil du in die andere Richtung guckst, weil die Perspektive auch nicht so richtig stimmt und so weiter. Wenn du das im normalen Modus spielst, dann kommt das, kommt die Leiche, das kann man jetzt einfach mal sagen, auch wenn es ein Spoiler ist. Ja, ist ja der ersten
halben Stunde schon.
Also wer das jetzt noch nicht gespielt hat, der und der wird sich trotzdem erschrecken, wahrscheinlich beim ersten Mal. Die kommt halt im normalen Modus, kommt die wirklich direkt vor dir hoch. Und im VR-Modus kann es durchaus sein, dass du, ja, da ist halt irgendwas neben dir hochgekommen, aber du siehst es erstmal gar nicht.
Okay, also ich hätte sie nicht übersehen können. Dann hätte ich wirklich schon in die andere Richtung gezielt gucken müssen, um die Leiche an dieser Stelle zu übersehen. Ja. Nee, aber trotzdem finde ich, und jetzt mal das Ganze mal ein bisschen allgemeiner hier anzusprechen. Ich finde den Weg, den die also den Capcom da bei Resident Evil 7 in VR geht, den finde ich halt genau richtig. Also irgendwas haben sie auch gemacht in Sachen Bewegung, wie du sagst, die freie Bewegung. Du hast im Stehen spielen können, weil standardmäßig ist ja diese schrittweise, also so in 30-Grad-Winkeln sich drehen, eingestellt. Und das finde ich, fühlt sich auch einfach nicht natürlich an. Also das mag ich so nicht spielen. Deswegen habe ich sofort auf freie Bewegung umgestellt und hatte am Anfang auch ein bisschen Bedenken. Also ich habe es in der Demo schon ausprobiert damals, in dieser Midnight-Demo. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Robinson VR von Crytek, da kann man ja auch von dieser schrittweisen Bewegung auf freie Bewegung umschalten. Da ist das in Resident Evil schon um einiges besser gelungen. Also Robinson kann ich keine Stunde am Stück spielen, ohne dass mich hungrig wird mit der freien Bewegung. Da habe ich bei Resident Evil komischerweise gar kein Problem. Also irgendwas müssen sie da anders gemacht haben. Und an der Bildrate kann es ja eigentlich nicht liegen. Die ist ja vorgegeben bei VR. Die muss ja konstant sein, damit man halt ja kein Ruckeln und sowas drin hat. Nee, daran wird es nicht liegen. Irgendwas haben sie anders gemacht. Ich weiß es aber nicht, was es ist. Die Frage ist halt, was müssen jetzt Entwickler machen, damit halt ihre Spiele auch in VR funktionieren? Weil im Grunde alles, was die Leute ja vorher befürchtet haben, das Spiel ist komplett auf VR ausgerichtet und das wird man merken, das ist ja eigentlich gar nicht so, oder?
Nö, es funktioniert auch ohne VR und ich würde sogar sagen, eben in Teilen besser. Ne? Also es ist natürlich in vielen Situationen intensiver, wenn man es in VR spielt, bei den direkten Auseinandersetzungen. Und wie gesagt, das Zielen mit dem Head-Tracking, das funktioniert ja exzellent. Ja, also ich habe am Anfang in den ersten paar Szenen, wenn man da durch den Wald läuft, habe ich schon einen Eindruck gehabt, na, das ist ja schon hier und da so ein bisschen auf VR ausgelegt, aber es gibt sich mit der Zeit. Also man merkt, es ist einfach, ja, wobei das funktioniert letztlich. Und ich meine, so muss es eigentlich auch sein, weil die Leute wissen ja, nicht jeder hat VR. Auf der anderen Seite widerspricht das natürlich so ein bisschen dem, dass du eigentlich mal ein wirkliches Argument brauchst, wozu soll ich mir denn jetzt eigentlich VR anschaffen? Und das ist halt das erste Spiel, wo du dann wirklich mal 10, 12 Stunden, je nachdem, wie lange du eben brauchst, dass du komplett in VR spielen kannst, wo es vorher eigentlich nur irgendwelche Demos gibt und wo VR tatsächlich nur eine Spielerei ist. Und hier ist es halt etwas, das ja das Spielgefühl ja sehr stark umkrempelt und verändert. Nicht immer zum Besseren aus meiner Sicht, wie gesagt. Aber
umkrempelt oder erweitert?
Ich würde sagen, umkrempelt. Also okay. Ich meine, es macht ja auch schon einen riesen Unterschied, ob du jetzt durch die Kopfbewegung mit der Waffe zielst oder ob du es mit dem Controller machst. Mhm. Ist übrigens so eine meiner Beobachtungen. Also das Spiel, und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass das Zielen durch Set-Tracking so gut funktioniert. Ich glaube, es ist auf VR auch ein bisschen simpler gestrickt. Also die Gegner halten nicht so viel aus und man nimmt auch nicht so viel Schaden im Nahkampf.
Okay, interessante Beobachtung. Also du hast ja sowohl als auch gespielt und auch beides mittlerweile recht ausführlich, glaube ich jetzt einfach mal. Ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass es in VR einfach ist. Also selbst mit diesem guten Head-Tracking Es ist jetzt kein hammerschweres Resident Evil, auch weil genug Munition und so vorhanden ist und weil man Gegnern relativ leicht einfach davonlaufen kann, wenn man einmal das Prinzip verstanden hat. Aber als leicht würde ich es trotzdem nicht bezeichnen.
Nö, also leicht ist es nicht, ich sag ja nur, aber es wirkt auf mich in VR leichter, als wenn, keine Ahnung, man will natürlich auch in VR nicht ständig draufgehen, vielleicht liegt es auch zum Teil daran, oder vielleicht liegt es auch daran, dass Capcom der Meinung war, Leute, die es in VR spielen, das sind die Casuals.
Das glaube ich eher weniger, ich glaube nicht, dass die Casuals die VR-Gamer sind, das... Ja, wäre interessant, da mal richtige Statistiken irgendwann zu bekommen. Obwohl, gestern habe ich eine Statistik gelesen, dass angeblich, lass mich nicht lügen, 70.000 Spieler wohl in VR spielen, das Resident Evil 7. Also 10% der Gesamtspieler wohl gleichzeitig, wie die Statistik ausgewertet wurde, kann ich jetzt nicht genau sagen. Deswegen ist die 70.000 halt auch nicht wirklich, gibt die keine Hinweise darauf, ob das Ding jetzt gut läuft oder nicht, gerade in VR. Aber trotzdem nochmal, wo geht jetzt die Zukunft von VR hin? Also ist das genau die Lösung, jetzt die Spiele halt, bestehende Spielkonzepte halt nur um VR zu erweitern? Oder wird es vielleicht doch eher in Richtung, oder muss es vielleicht sogar doch in die Richtung gehen, wie jetzt ein, wie hieß der Shooter, den ich auf der E3 gespielt habe? Farpoint? Farpoint heißt da mit dieser Plastikpistole in VR oder mit diesem Plastikgewehr. Der übrigens sehr gut funktioniert hat, aber das Ding ist halt voll und ganz auf VR ausgerichtet und deswegen auch VR-exklusiv. Ist das vielleicht der richtige Weg?
Ja gut, die Frage ist halt, was heizt denn die Verkaufszahlen an, dass da erstmal die entsprechende Hardware-Basis gegeben ist, dass es sich für Entwickler auch wirklich lohnt, das zu tun. Und ich bin da noch nicht so ganz von überzeugt. Ich meine, Resident Evil 7 ist jetzt wirklich das erste Spiel, wo man sagen kann, das ist mehr als nur eine Spielerei. Ja. Oder wo VR mehr als nur eine Spielerei ist.
Also das erste große Spiel, wo es mehr ist als eine Spielerei. Es gibt ja schon so ein paar kleinere Dinge, die voll und ganz auf VR ausgerichtet sind. Ich sage jetzt mal so ein, wie heißt es nochmal? Hearsay Lie war es. Das ist ja eigentlich ein vollwertiges Spiel, halt nur keine Großproduktion oder so. Also, weißt du, was ich meine?
Ja gut, okay, aber ich meine, wie gesagt, das sind halt, aber wie umfangreich ist denn das?
Ein paar Stündchen.
Ja, nein, also wie gesagt, letztlich ist es halt einfach so, das waren ja bisher im Prinzip alles mehr oder weniger Spiele, in denen die Spielmechanik aufs Nötigste reduziert war. Egal, ob du jetzt einen Shoot'em'up nimmst oder sonst irgendwas, da ist dann halt hier das Zielen per Headtracking steht da irgendwie im Zentrum oder sonst irgendwas, aber du hast mit Bewegungen im Raum oder sonst irgendwas nicht groß was zu tun. Und da ist halt auch die Spielmechanik zumindest von dem, was ich da bislang von gespielt habe, ja relativ stark reduziert. Also von daher sind das halt schon so Konzepte, wo du sagen musst, das ist trotzdem dann so ein bisschen, um VR vielleicht den Leuten schmackhaft zu machen, aber es ist jetzt kein wirkliches Argument zu sagen, ich muss jetzt unbedingt VR haben, weil ich ansonsten keine gute Alternative habe. Und bei Resident Evil 7 ist das schon was anderes. Also du hast ein wirklich relativ stark verändertes Spielerlebnis und das Ziel der Entwickler, das kann eigentlich wirklich nur sein, sie müssen eigentlich auch Spielerfahrungen, wie sie es so schön gerne so oft nennen, schaffen, wo sie beides ermöglichen, weil ansonsten verkauft sich das Spiel nicht ausreichend und dann wird es dünn. Ob das dann dazu führt, dass die Leute wirklich stärker VR nutzen, das ist eine andere Frage. Also ich meine, du sagst ja, du konntest, und das gilt für mich auch bei Resident Evil 7, das kann man wirklich sehr gut deutlich längere Zeit aushalten, als das in den anderen Spielen der Fall war. Das ist dann halt sicherlich auch eine Frage der Qualität der VR-Umsetzung. Aber weiß ich nicht. Also es ist halt trotzdem nicht die angenehmere Form des Spielens. Ne? Immer noch nicht. Aber ich meine, das wird sich nicht ändern.
Das stimmt, ja. Ja, nee, kann ich also eigentlich nur voll und ganz zustimmen. Also das größte Problem, das ich sehe, und das vielleicht auch als Abschluss gar nicht so schlecht ist, im Moment gibt es keine Projekte, keine AAA-Spiele, die, also in der Art von Resident Evil, die in Entwicklung sind. Oder übersehe ich gerade irgendwas Großes, irgendein Call of Duty, das angekündigt wurde mit VR?
Ja, also wie gesagt, also was wir auf jeden Fall natürlich machen müssten, wäre da wirklich mal mehr zu machen als ein Demo-Level. Und diese Demo-Levels, das hat sich jetzt ja auch erstmal gegessen. Ne? Also das war jetzt in der Anfangszeit und was da in Zukunft kommt, das muss man mal abwarten. Aber ja, also zuversichtlich bin ich da jetzt leider nicht unbedingt. Nee, obwohl, leider nicht. Obwohl Resident Evil 7 zeigt, dass es durchaus möglich wäre, dass da in absehbarer Zeit was Größeres kommt, weil was aus dem Indie-Bereich kommt, im VR, das sind wirklich dann nur diese Ballerspielchen mit auf dies und das zielen und keine Ahnung was, oder halt irgendwelche storylastigen Wandersimulatoren, wo es spannend sein kann, das mit VR zu machen und intensiver, aber ja, ich bin mal gespannt.
Weißt du,
aber ich bereue den Kauf von VR auf jeden Fall nicht, also ganz,
im Gegenteil. Nee, aber eine Sache, die mir einfällt, also ein Spielprinzip, das unbedingt weiter ausgebaut werden muss in VR, ist dieses Escape-Game-Genre. Also das gibt's ja auch in Real Life, du hast ja auch mal darüber hier im Podcast berichtet. Und ich glaube, das könnte in VR richtig Potenzial haben. Also ein Raum oder ein kleines Gebäude, auch wieder so Resident Evil-mäßig, und halt eine Stunde Zeit, daraus zu entkommen mit vielen schönen Rätseln. Ich glaube, das könnte wirklich ziehen.
Ja, also denke ich auch, aber wie gesagt, da ist dann halt auch immer die Frage der Interaktion mit der Umgebung, ne? Also ja, da wird es dann halt schwierig, weil gerade das stört natürlich, wenn du ein Rätselspiel hast, so Escape Room-mäßig, gegebenenfalls auf Dauer, wenn du deine Hände nicht siehst und wenn du da irgendwelche Klötzchen rumschieben sollst und musst es dann doch mit einer herkömmlichen Controller-Steuerung machen. Aber gut, dann lass uns das Thema an der Stelle damit mal beenden und zu den User-Fragen kommen.
So, und dann machen wir mit den User-Fragen weiter und haben den Jörg mal wieder dazugeholt. Und los geht es mit dem Herr Rachte. Jörg, wie lange hast du den letzten Satz an die echte Yakuza in deiner Videoankündigung von Yakuza Zero üben müssen?
Er meint sicherlich Darenimo no Itendayo, gar nicht. Das habe ich halt irgendwie mal ein-, zweimal eingeprägt. Aber das ist einer der wenigen Sätze, die ich kann im Japanischen.
ROT, besteht Interesse, den Chef des Return-Magazins Frank Erstling mal in einen eurer Casts, Momopo oder Spieleveteranen, einzuladen?
Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber die Chance besteht natürlich, klar. Also, er kann sich ja vielleicht mal einfach melden, sollte er das je mitkriegen.
Ramses, was haltet ihr von den Spieleveteranen-Podcast als Premium-Content bei GG anzubieten? Mit der neuen Besetzung doch denkbar, und das wäre ein klasse Abo-Bonus.
Nee, das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist der Spieleveteran-Podcast, den machen da Heinrich und ich zusammen und teilen uns auch das, was übrig bleibt, und mein Teil fließt dann halt in Gamers Global rein. Aber ich kann nicht über Heinrichs Teil Anteil verfügen oder sonst irgendwie etwas machen. Und das zweite ist, dass das Premium-Abo genug Leistungen bietet, um seinen Preis zu rechtfertigen. Das müssen wir nicht noch mit weiteren Leistungen aufbessern, und ja, das ist meine Antwort dazu.
Endymion möchte wissen, kennst du Stars in Shadow, ein 4X à la Master of Orion 2, frisch aus dem Early Access, etwas mehr Betonung auf den taktischen Kämpfen als auf Koloniebau?
Nee, sagt man nix. Also ich glaube, das ist so ein Weltraum, ja, es hat er quasi in der Frage schon gesagt, Weltraum 4X, aber mehr weiß ich dazu nicht. Ich guck mir es gerne mal an.
MacT, archiviert ihr das Rohmaterial der SDKs, und wenn ja, welcher Berg ist da mittlerweile zusammengekommen? Kann ich beantworten, Jörg, noch nicht weglaufen, eine Frage kommt noch an dich. Nee, wir archivieren das Material nicht, einfach weil da ein riesiger Berg zusammenkommen würde. Wir behalten nur die fertig geschnittenen SDKs. Dann,
Und selbst die machen uns ja Probleme, sowohl auf dem Videoserver, den wir jetzt kürzlich nochmal vervierfacht haben, weil wir da ständig ältere Sachen löschen müssten, also bestimmte Auflösungen halt. Und zum anderen auch auf den lokalen Festplatten. Also es wird immer mehr. Wir haben vor 2 Jahren kaum 1080p-Videos gemacht, jetzt machen wir nur noch 1080p-Videos, außer es ist mal eine Ausnahme, oder ich weiß nicht, wenn die Switch kommt. Ja. Also da ist schon genug mit den fertigen Produkten an Datenkrempel, den wir da noch haben.
Zweite Frage von MacT. Ist die Sonntagsfrage dem Jahreswechsel zum Opfer gefallen oder auch im Augenblick krank? Ja, die war auch krank, die Sonntagsfrage. Green Yoshi möchte wissen, ist ein Test zu Yakuza Zero geplant? Jörg, ich glaube, das hattest du schon mal geklärt, oder? In irgendeinem Kommentar?
Ja, also ist nicht geplant, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass, wenn ich da jetzt, und es sind ja schon 15 Folgen finanziert und die nächsten 5 kommen garantiert noch, Und vielleicht geht es ja auch noch weiter, wenn ich dann, sage ich mal, minimal 20 Folgen habe, wäre es von der Spielzeit her, glaube ich, in einem Bereich, wo man einen Test machen könnte oder drüber nachdenken könnte. Aber dann ist halt das Problem, dann sind Wochen und Monate vergangen, seitdem das Spiel rausgekommen ist und es klicken noch weniger, als normalerweise klicken würden. Und da kann es dann gut sein, dass die Entscheidung, wie ich meine Arbeitskraft für die Gamers Global User einsetze, nicht für so einen Exoten fallen wird. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Also ohne das Let's Play wäre die Chance null und mit Let's Play ist sie, keine Ahnung, 25% oder so.
Und die letzte Frage von Myke. Wenn ich den Spieleveteran-Podcast bei Patreon unterstütze, kann ich die exklusiven Folgen auch via iTunes runterladen und hören?
Via iTunes geht meines Wissens nicht, sondern man braucht dazu entweder die Patreon-App oder man schmeißt den privaten Link, den man als Patreon-Spender bekommt, in eine beliebige Third-Party-Podcast-App wie Outcast zum Beispiel und diverse andere und damit geht das dann. Aber mit iTunes geht es meines Wissens nicht, weil iTunes, glaube ich, nicht diese privaten Links akzeptiert. Wenn ich mich aber täuschen sollte, dann tut es mir schrecklich leid. Und ich lasse mich gerne korrigieren, beziehungsweise wird mich auch nochmal schlauer machen, was iTunes anbelangt.
Ja, dann Benjamin, darfst du auch nochmal was sagen. Und zwar verabschieden wir uns für diese Woche, bedanken uns bei euch fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Tschö.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.